lese jetzt den Predigttext aus Lukas 15. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. So machte sich der jüngere Sohn auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr seid inzwischen gut angekommen hier im Gottesdienst und ich bete mal zum Beginn dieser Predigt. Himmlischer Vater, danke für diesen Raum. Danke, dass wir gerade Zeit haben, uns Zeit nehmen können, jede und jeder von uns, um so ein bisschen hier anzukommen, um so ein bisschen uns innerlich vielleicht auch auf dich auszurichten, unsere Ohren zu stellen, irgendwie zu hören, ob da irgendwie was kommt, ob du uns was zu sagen hast. Du siehst das Thema, in das wir heute reingehen, unsere Beziehung zu uns selbst und wie kompliziert das irgendwie auch für uns ist. Und ich bitte dich, dass deine Wahrheit und dein Evangelium tatsächlich dabei jedem und jeder von uns so ein bisschen reinsprechen kann heute Morgen. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtserie über das Herz des Evangeliums. So heißt diese Predigtserie. Sorry, ich muss mich noch ein kleines bisschen auf dieser Bühne zurechtfinden. Ich weiß nicht, ob die Kamera da noch stimmt, aber ich will euch alle gerne sehen können. Sehr gut. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie über das Herz des Evangeliums. Und in dieser Serie geht es eben darum, dass wir uns mal mit unserem Herzensanliegen beschäftigen. Das heißt, mit der Frage, warum sind wir eigentlich da als Projektkirche? Warum machen wir das hier alles, diese Gottesdienste, diese Kleingruppen, alles, was wir so tun? Was ist das Anliegen dahinter? Was ist uns dabei wichtig? Und wir haben die Antwort auf diese Frage vor ein paar Jahren mal in einem Satz zusammengefasst. Und zwar heißt dieser Satz, wir sind hier als Projektkirche, damit Menschen aufblühen durch das Evangelium. Oder um das nochmal genauer zu sagen, wir haben eigentlich gesagt, wir denken so in vier Beziehungen, in denen Menschen aufblühen sollen, nämlich in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu sich selbst, in der Beziehung zu anderen Menschen und in der Beziehung zu unserer Umwelt, zu unserer Gesellschaft, zur Natur und so weiter. Dass Menschen in diesen vier Beziehungen aufblühen, dass sie also aufleben, dass sie diese Beziehungen genießen, dass sie irgendwie auch reifen in diesen Beziehungen. Das ist so unser Traum, ja, das treibt uns an. Jetzt, dass in diesen Beziehungen durchaus noch Aufblühpotenzial vorhanden ist, sage ich mal, das haben wir, als wir das so erarbeitet haben, am schnellsten vielleicht gesehen in dieser Beziehung, über die wir heute so zusammen nachdenken wollen, nämlich in der Beziehung zu uns selbst. Also wir haben das vor ein paar Jahren dann auch versucht, irgendwie konkreter zu kriegen. Was heißt das denn, aufzublühen in der Beziehung zu sich selbst? Was meinen wir damit? Was denken wir auch, was die Bibel irgendwie darunter meint? Und wir sind dann so bei ein paar Sätzen gelandet, die ich immer wieder sehr schön, aber auch sehr herausfordernd finde. Also zum Beispiel, wir haben gesagt, aufzublühen in der Beziehung zu sich selbst. Das heißt zum Beispiel, dass Menschen mehr sagen können, ich habe innere Ruhe damit gefunden, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ja, also ich kann zum Beispiel meine eigenen Fehler, meine eigene Schuld schneller eingestehen. Ich komme schneller damit klar, das irgendwie sagen zu können. Ich bin weniger abhängig von meinem Erfolg, von meiner Wirkung auf andere, von meiner Leistung, weil mich Gottes Liebe definiert und nicht das alles. Meine Gefühle haben Platz, ich verstehe sie, ich kann ihnen Raum geben, ich kann gut auf mich achten und gleichzeitig kontrollieren sie mich nicht, ich muss sie nicht alle ausleben, ja, sie kriegen irgendwie einen guten Platz. Und dann dieser letzte Satz, der da lautet, ich merke, dass es immer öfter mal weniger um mich gehen muss. Ich merke, dass es immer öfter mal weniger um mich gehen muss. Ich finde, gerade dieser letzte Satz, der bringt so ein bisschen die Herausforderung, die wir, glaube ich, haben, in der Beziehung zu uns selbst auf den Punkt. Ja, ob wir jetzt ständig so ein bisschen ein Auge drauf haben, wie die Leute uns gerade finden, wie wir ankommen, immer so ein bisschen unsicher sind, immer so ein bisschen am, ha, bin ich okay, bin ich gut? Oder wir uns ständig selbst dafür feiern, wie toll wir doch sind, ja, wie clever, wie hübsch, wie großartig und das der Welt auch permanent sagen müssen über das 15.000. Selfie oder dem 15.000. Urlaub, den wir machen, hey, ich bin schon wieder hier in der Sonne. Mein Eindruck ist, wir sind ganz oft einfach nur mit uns selbst beschäftigt. Ja, das ist so das, worüber wir vor allem irgendwie nachdenken den Tag über. Martin Luther nannte dieses Phänomen Homo incurvatus in se, auf Deutsch der in sich eingedrehte Mensch. Ja, der Mensch, der so in sich eingedreht ist und eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen Nabelschau betreibt. Wie geht's mir gerade? Wie komme ich gerade an? Wie ist das alles irgendwie? Diese Beziehung zu uns selbst, unsere Identität, das ist zumindest auch bei mir oft etwas ziemlich Fragiles, könnte man sagen. Und das informiert und belastet dann natürlich auch diese ganzen anderen Beziehungen. Die Beziehung zu den anderen, die Beziehung zur Welt und eigentlich auch die Beziehung zu Gott. Und was ich heute Morgen jetzt gerne machen will, ist, ich will dem ganzen Thema so ein bisschen nachgehen. Und zwar zunächst mal und vor allem, ehrlich gesagt, auf einer etwas theoretischeren Ebene. Ja, also mir hat das extrem geholfen, irgendwann mal so einen Schritt zurückzumachen und mir zu überlegen, beziehungsweise mich einzulesen, mir Sachen anzuhören, wie denn meine Identität überhaupt geformt wird. Wie komme ich denn zu dem, was ich denke, was mich ausmacht? Und ich habe dazu ein paar Vorträge gehört, eigentlich eine ganze Konferenz durchgehört zu einem Buch von Charles Taylor, einem kanadischen Philosophen, einem der großen Philosophen unserer Zeit, der sich darüber viel Gedanken gemacht hat. Und ich will gerne in so einem ersten Teil dieser Predigt so einen großen Gedanken aus diesem Buch und aus den Vorträgen dazu gerne nachzeichnen. Das ist auch nicht meine brillante Idee, sondern das ist einfach nachgearbeitet, was andere vorgearbeitet haben. Und in einem zweiten Teil, der dann wirklich kurz ist und eher so ein Abschluss ist, will ich dann noch auf diesen Text zu sprechen kommen, den wir gerade gelesen haben und die Alternative, die im Glauben eigentlich für uns drinsteckt, im Blick auf unsere Identität und wer wir sind und sein können, was uns wertvoll macht. Ja, also es ist eher Vortrag heute Morgen und nicht so sehr vielleicht klassische Predigt. Das heißt, lehnt euch zurück, ja, genießt die Sache. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschlafen, dass ihr ein bisschen mitdenken könnt. Und dann machen wir uns auf die Reise. Die Theorie, die Entstehung der modernen Identität, heißt dieser Punkt. Jetzt, wenn wir uns über das Thema Identität heute Morgen Gedanken machen, dann merken wir natürlich sofort, das ist ja natürlich ein riesiges, komplexes Thema. Ja? Das lässt sich nicht irgendwie auf drei Sätze runterbrechen. Das merkt man auch schon daran, dass es für das Wort Identität keine simple, von allen anerkannte Definition gibt. Ja, also ich habe versucht, irgendwas zu finden. Es ist irgendwie, ganz unterschiedliche Menschen verstehen das Wort unterschiedlich. Für das Anliegen, das wir heute Morgen haben, will ich gerne das ein bisschen so runterbrechen. Wenn ich über Identität spreche, dann spreche ich eigentlich über unser Wer, unser Wozu und unseren Wert. Ja, das heißt, unser Wer bin ich eigentlich letztendlich, so im Kern vielleicht, wenn man das so sagen will. Dann wozu bin ich da? Was ist meine Rolle auf dieser Welt? Was ist das Ziel in meinem Leben? Vielleicht auch, wer sollte ich denn sein? Und schließlich dann meinen Wert. Also was macht mich denn jetzt bedeutsam? Was macht mich wertvoll? Warum kann ich am Ende des Tages sagen, ich kann mich gut fühlen über mich, ich bin eigentlich okay? Und allein, wenn wir das jetzt schon aufmachen, merkt man natürlich super vielschichtig. Ja, also allein, wenn ich mich jetzt frage, wer ich denn so bin und was mich ausmacht und so, dann habe ich irgendwie 10.000 Antworten im Kopf. Ich bin Alex, ich bin ein Pastor, ich bin so ein Entrepreneur-Typ. Ja, ich liebe es, Dinge neu zu starten. Ich denke von mir selbst, dass ich einigermaßen clever bin. Ich sehe okay aus. Ich bin Vater, ich bin Ehemann. So alles Mögliche, was mich irgendwie ausmacht. Wobei man natürlich auch gleich dazu sagen muss, nicht alles macht mich so aus wie das andere. Ja, es gibt so ein paar Dinge, bei denen ich merke, die definieren mich mehr als andere Dinge. Das merke ich immer daran, wenn man mich kritisiert. Ja, dann merkt man so schnell, wo es sensibel wird sozusagen. Das heißt, wenn ihr jetzt nach dem Gottesdienst zu mir kommt und sagt, Alex, die Garderobe heute geht so, ja, kann man besser machen, denke ich, au, aber okay. Wenn ihr aber nach dem Gottesdienst zu mir kommt und sagt, Alex, diese Predigt, meine Fresse, war das scheiße. Und also überhaupt, also wie du Pastor bist, das, also so kann man jetzt wirklich kein Pastor sein, dann werde ich einen unruhigen Nachmittag erleben. Ja, das wird mich irgendwie wurmen, das setzt irgendwo bei mir an. Es gibt Dinge, über die wir uns definieren, würde ich sagen, von denen wir denken, das sind wir und deshalb sind wir auch wertvoll. Das merkt man zum Beispiel auch daran, wenn ihr euch weiter selber überprüfen wollt. Das merkt man zum Beispiel auch daran, Madi hat das in einem Arbeit und Glauben Seminar vor Jahren mal gefragt. Sie hat gefragt, was ist das, was Gott irgendwie wegnehmen müsste, dass du danach sagst, mein Leben ist sinnlos. Meine Existenz ist irgendwie irrelevant. Und zwar interessant, weil tatsächlich jemand gesagt hat, meine Arbeit, meine Karriere, wenn das komplett weg wäre, ich wüsste nicht mehr, wofür ich da bin. Eine andere Person hat gesagt, meine Beziehung, ja, wenn dieser Mensch mich nicht mehr liebt, kann ich eigentlich aufhören. Eine dritte Person hat gesagt, meine Intelligenz. Ja, wenn ich nicht mehr der Cleverste im Raum bin und eigentlich immer allen so ein bisschen überlegen bin, dann wüsste ich gar nicht mehr, was mache ich denn eigentlich mit mir, was soll ich denn mit mir anfangen. Es gibt Dinge, über die wir uns identifizieren. Dinge, von denen wir sagen, die uns ausmachen. Und der Frage, die ich jetzt heute Morgen gerne nachgehen will, ist so ein bisschen die Frage, wie kommen wir denn auf die Dinge? Ja, also wie haben wir denn entschieden, dass jetzt bei mir vielleicht das Pastor-Dasein wichtiger ist als mein Aussehen? Und das ist jetzt genau die Frage, mit der sich Charles Taylor beschäftigt in einem Buch mit dem Titel Die Quellen des Selbst, die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Und in diesem Buch macht er im Wesentlichen so eine Reise durch die Geschichte, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wie Menschen denn auf das gekommen sind, wer sie sind und warum sie wertvoll sind. Und er fängt in diesem Buch dann im Altertum an, also noch vor der Antike quasi, in den Jahrtausenden vor Christus. Und er sagt, wenn wir da mal anfangen, dann ist es eigentlich super simpel. Ja, die Frage, wer ich bin und was mich wertvoll macht, die hat sich eigentlich niemand gestellt. Denn die Frage, wer ich bin und was mich wertvoll macht, die war von Anfang an vorgegeben. Wenn du als Mann geboren wurdest, dann warst du dazu da, deine Familie zu versorgen und deinen Clan zu verteidigen. Wenn du als Frau geboren wurdest, warst du dazu da, deine Familie zu versorgen und Kinder zu kriegen. Ja? Das war deine Rolle, das war deine Identität als Mann oder als Frau. Und wenn du dementsprechend gelebt hast, wenn du also gekämpft hast als Mann und Kinder gekriegt hast als Frau, dann konntest du dich gut fühlen. Du warst sicher in deiner Identität, du warst bestätigt von den Leuten um dich rum, dein Clan war stolz auf dich, deine Familie fand dich toll, alles war gut. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, zur klassischen Antike, Zeit der griechischen Philosophen, dann hat sich das schon ein bisschen geändert. Und zwar sagt er dann, naja, zu dieser Zeit hat sich dann so eine Vorstellung durchgesetzt, dass es in dieser Welt eine moralische Ordnung gibt, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, Gott hat das angelegt, oder es ist vielleicht auch einfach in der Universität vorhanden, dass es ein absolutes Richtig und Falsch gibt. Es gibt sozusagen ein Gut und Böse. Und das Ziel des menschlichen Lebens, wer man jetzt sein sollte als Mensch, ist, entsprechend gut zu sein, ja, ein guter Mensch zu sein, würden wir vielleicht sagen, entsprechend diesen großen Vorgaben von richtig und falsch zu leben. Das heißt, man hat sich jetzt also angeschaut, was unterrichtet mich meine Religion, was unterrichtet vielleicht auch meine Tradition, aus der ich komme, was unterrichtet die Philosophie, ja, was soll ich machen, wie soll ich ein guter Mensch sein? Und wenn ich das jetzt ausgelebt habe, dann konnte ich mir wiederum sicher sein. Ja, ich war ein guter Mensch, ich war wertvoll, ich war wichtig. Weil ich habe ja entsprechend des Guten in der Welt gelebt, ich war irgendwie ein guter Mensch. Das wurde mir bestätigt von meiner Community, von den Priestern, von den führenden Leuten in meiner Stadt. Ja, du bist einer von den Guten, du kannst dich okay fühlen, ist okay. Charles Taylor nennt das, was wir da vorfinden, eine externe Identität. Ja, das heißt, die Ansage, wer du bist, wer du sein sollst, und die Ansage, dass du jemand bist, dass du wertvoll bist, dass du dich geliebt, gesehen, anerkannt fühlen kannst, das kommt alles von außen. Das ist extern sozusagen. Deine Familie, deine Religion sagt dir, wie du leben sollst. Und wenn du das machst, dann sagen die dir auch, du bist super, kannst mit dir zufrieden sein. Ist alles gut mit dir, voll toll, guter Mensch. Die Sache ändert sich jetzt dann, laut Charles Taylor, im Westen so mit dem Eintritt in der Moderne, rund um 17. Jahrhundert. Und er vollzieht dann so drei Schritte, könnt ihr gerne nachlesen auf zahlreichen Internetseiten, die versuchen, dieses Buch zusammenzufassen. Ich mache das mal nur ganz kurz. Er sagt, es gibt dann quasi drei Schritte, die für eine Veränderung sorgen. Das erste ist Descartes und Locke, ja, also die Aufklärung. Menschen, die jetzt immer noch sagen, okay, es gibt da richtig und falsch, absolut für jeden Menschen geltend, aber das kriegst du jetzt nicht, indem du die Bibel liest oder indem du deine Eltern fragst, sondern das kriegst du raus, indem du nachdenkst. Ja, dein Verstand ist das entscheidende Kriterium, was ist richtig und was falsch ist. Für alle Menschen lebst du dementsprechend, was du da rausfindest, bist du ein guter Mensch, kannst du mit dir zufrieden sein. Dann kommt der zweite Schritt, die romantische Bewegung, die Romantik, die jetzt dann sagt, naja, der Verstand ist gar nicht so gut als Instrument, das rauszufinden, sondern eigentlich geht es über die Gefühle. Ja, das heißt, was ein guter Mensch ist, das spürst du eigentlich in dir, das spürst du in deinem Herzen, das ist in jedem von uns angelegt. Letztendlich so ein System, ja, wo wir rausfinden können, wir spüren wirklich, das ist richtig, das ist falsch. Wenn du danach lebst, nach dem, was dein Herz dir sagt, dann bist du ein guter Mensch. Im 20. Jahrhundert, sagt Charles Taylor, also noch einen Schritt weiter, haben wir jetzt eigentlich aber die Idee, dass es überhaupt ein richtig und ein falsch gibt in diesem Leben. Diese Idee haben wir so ein bisschen auf die Seite gelegt. Ja, das ist alles, sagen wir, letztendlich sozial konstruiert. Das wurde benutzt irgendwie, um Menschen zu unterdrücken, um Menschen auszugrenzen. Das heißt, alles, was du jetzt noch festlegen kannst, ist, was richtig und was falsch ist für dich. Du kannst sagen, was für dich richtig und was für dich falsch ist. Das musst du selber entscheiden, das kann dir auch niemand vorgeben. Und wenn du jetzt aber dementsprechend lebst, was du als richtig erkennst, was in deinen Augen ein guter Mensch, also du irgendwie als guter Mensch machen sollst, wenn du das lebst, dann kannst du dir selbst auch und nur du selbst kannst dir bestätigen, okay, ich bin okay. Ja? Ich lebe nach dem, was ich denke, was richtig ist. Ich lebe das ganz authentisch aus. Ich kann sagen, ich bin okay. Da sind wir sozusagen angekommen, sagt Charles Taylor, bei einer, wie er das dann nennt, einer internen Identität. Das heißt, ich schaue in mich selber rein, was für mich wichtig ist, was für mich richtig ist. Und dann lebe ich dementsprechend und sage mir dann selber, ja, das machst du gut. Ja. Für dich war irgendwie Kunst wichtig, jetzt machst du Kunst, bist toll. Ja, oder jetzt lebst du, für dich war irgendwie wichtig, das so zu leben, jetzt lebst du das, ist super. Das heißt, nur nochmal, um das ein bisschen klarer zu kriegen, er sagt letztendlich, was passiert ist, ist, wir haben diesen Prozess auf den Kopf gestellt. Und das ist keine Wertung, ne? Ich komme gleich nochmal dazu, das ist keine Wertung, einfach nur verstehen, wie das funktioniert. Er sagt, in der traditionellen Identität, wie das früher war, wie das heute ist, in der nicht-westlichen Kulturen, ganz viel im asiatischen Raum, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel stark konservativ aufgewachsen seid, kann das immer noch die Identität sein, die in euch reingeprägt wurde. Da passiert quasi diese Bewegung immer von außen nach innen. Ja, also man kriegt äußere Vorgaben von der Familie, von der Religion, von der Tradition, wie man leben soll. Die nimmt man von außen und passt jetzt sein Inneres an. Das heißt, wenn die Eltern sagen, du hast pünktlich zu sein, um ein guter Mensch zu sein und du bist aber eigentlich zutiefst unpünktlich, dann nimmst du das von außen und arbeitest jetzt an deinem Inneren, bis du auch pünktlich bist, weil dann bist du ja okay, angenommen, ein guter Mensch, veränderst das Innere. Wenn deine Religion dir sagt, du sollst mit einem Partner ein Leben lang zusammen sein und du hast aber echt Bock auf mehrere Partner gleichzeitig oder zumindest hintereinander, dann unterdrückst du das irgendwie, um da irgendwie reinzupassen, zu sagen, nee, ich soll das so leben und ich passe das Innere an. Du willst Zimmermann werden, dein Papa sagt, du sollst lieber Bausteine bauen, baust du halt Bausteine, ja, du passt das Innere an. Während in der Moderne wir das Ganze umgedreht haben. Ja, wir sagen jetzt nicht nach außen, was soll ich sein, und dann versuche ich innen anzupassen, sondern ich gucke nach innen und sage, wer bin ich denn, und dann lebe ich das aus. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich unpünktlich bin, dann bin ich das. Ich bin unpünktlich, ja. Und das ist dann, wer ich bin. Und um sozusagen mir selbst treu zu sein, muss ich eigentlich unpünktlich sein. Das muss ich ausleben, das ist ganz wichtig. Oder wenn ich merke, ich will eigentlich mehrere Partner haben, dann sage ich, ich bin polyamorös, das ist, wer ich bin. Und dann muss ich das ausleben, das ist ganz wichtig. Oder wenn ich Kunstkünstler sein will, dann werde ich Künstler und eben nicht Zimmermann. Das heißt, wir nehmen jetzt die Wahrheit, die in uns drinsteckt, was wir für uns für richtig und wichtig erachten und leben das aus. Und jetzt muss ich nicht mehr das Innere anpassen, sondern das Äußere anpassen. Denn wenn ich unpünktlich bin, musst du halt damit klarkommen, wenn ich zu spät komme. Ja, es ist nicht mein Problem, ich bin einfach mein authentisches Selbst. Oder wenn ich gerne mehrere Partner neben dir haben will, dann musst du halt auch damit klarkommen, weil das ist mein authentisches Selbst. Ja, das Äußere muss ich an mich anpassen und nicht umgekehrt. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Selbstwert, für die Bestätigung. In einer traditionellen Identität kriege ich die Bestätigung von außen. Was ich über mich selber denke, ist völlig irrelevant. Sondern meine Eltern sagen ja zum Beispiel, das und das musst du machen, um ein guter Mensch zu sein. Und wenn ich das mache, sagen meine Eltern, du bist ein guter Mensch. Was ich dann noch denke, ist völlig egal, weil ich kann wissen, die große entscheidende Stimme in meinem Leben sagt, du bist gut und damit bin ich okay. Während wir heute oder zumindest hier im Westen, das umgedreht haben und gesagt haben, niemand darf mich bewerten, ob ich okay bin oder nicht. Warum sollten meine Eltern darüber entscheiden dürfen, ob das ist, richtig ist, was ich mache oder nicht, dass ich wertvoll bin oder nicht? Das kann mir niemand sagen, das kann ich nur mir selber sagen. Ich kann mich selbst bestätigen. Das heißt, wenn ich jetzt entsprechend meinen Vorstellungen lebe, dann kann ich mir selber und sonst niemand mir sagen, ich bin okay und damit ist das gut, kann ich mich gut fühlen, weil ich bin mit mir selbst zufrieden. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Ich will es mal an zwei kleinen bis größeren Beispielen runterbrechen. Also ein Beispiel, das mir diese Woche begegnet ist, ist ein Satz, den eine Freundin von mir gesagt hat. Und ich muss den Satz verändern, weil es würde viel zu lange dauern, um die Situation zu erklären. Deswegen verändere ich inhaltlich so ein bisschen, was sie gesagt hat. Aber die Satzstruktur ist die gleiche. Okay? Sie hat im Wesentlichen zu mir gesagt, in dieser Situation, das finde ich schwierig. Und ich laufe jetzt hier eigentlich von meiner Verantwortung davon. Aber das ist auch okay so. Ja, das ist okay so, dass ich davonlaufe von meiner Verantwortung. Ich fand diesen Satz super spannend, weil er natürlich genau diese moderne Identität ist. Ja, sie realisiert, sie läuft vor einer Verantwortung davon, aber niemand darf jetzt beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, außer sie selbst. Ja, sie hat für sich entschieden, das ist okay, das ist richtig, ja, das ist in Ordnung, dass ich hier davonlaufe und damit ist das okay. Ja. Sie bestätigt sich quasi selbst nochmal darin, ich bin okay darin, dass ich vor der Verantwortung davonlaufe und du, der vielleicht damit leben muss, dass ich jetzt keine Verantwortung übernommen habe und du sie übernehmen musst oder ich hätte was machen sollen, was für dich wichtig gewesen wäre und ich jetzt halt nicht gemacht habe, damit musst du jetzt halt klarkommen, guter Mensch, ja, weil ich habe für mich entschieden, es ist okay, dass ich meine Verantwortung hier nicht wahrnehme. Moderne Identität. Ich lege für mich selber fest, was richtig ist und ich bestätige mich darin auch. Das ist okay. Oder um ein zweites Beispiel zu machen, was ich schon mal in diesem Kontext erwähnt habe und keiner kannte diesen Film. Deswegen versuche ich es heute nochmal. Es geht um diesen Film Frozen. Elsa, Anna, Eiskönigin. Come on, Leute. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Er ist der erfolgreichste Animationsfilm überhaupt. Ja, also man könnte ihn vielleicht auch kennen. Und falls ihr ihn doch nicht kennt, es geht eben in diesem Film um Elsa und Anna. Und Elsa ist die ältere Schwester der beiden und die hat eben Zauberkräfte in sich. Sie kann Eis erzeugen, ja, also Wasser und was auch immer, halt alles zu Eis werden lassen. Und jetzt gibt es aber zu Beginn des Films eine Szene, in der das halt nichts Gutes bewirkt und deswegen verbieten ihre Eltern quasi, diese Zauberkraft zu verwenden. Ja, sie soll das verbergen, sie soll dagegen ankämpfen, sie ist aber natürlich dabei todunglücklich. Und dann gibt es jetzt eine Szene, aber mitten im Film, in der dann Elsa ein Lied singt, dass ihr hoffentlich, also wenn ihr Kinder um euch rum habt, dann kennt ihr dieses Lied, weil das haben quasi alle Kinder gesungen vor 5 Jahren oder wann auch immer der Film rauskam. Und jetzt hört euch mal den Text an. Elsa singt folgendes, ich zitiere es auf Englisch, aber es ist sehr simpel, ich denke, ihr versteht das. Sie singt. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, ja, verberge dich. Don't fear, don't let them know. But let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Ja. Und dann macht sie weiter und singt, I don't care what they are going to say. It's time to see what I can do. Test the limits and break through. No right, no wrong. No rules for me. I am free. Ja. Sie lässt also das quasi los, was so der Druck von außen ist und falls wir es nicht verstanden haben, wechselt sich natürlich in dem Moment so das Kostüm, ja, sie sieht danach viel besser aus und die Haare gehen so auf und es ist also wirklich ein riesiger Befreiungsmoment, ja, ein Befreiungsmoment. Sie schüttelt jetzt alles ab, was ihre Eltern von ihr wollen, was ihre Gesellschaft von ihr will und sie lässt jetzt einfach raus, was in ihrem Inneren steckt, sie lebt das aus. Das ist ein Befreiungsnarrativ, was hier erzählt wird. Aber es ist natürlich im Wesentlichen einfach der Übergang von einer traditionellen Identität zu einer modernen Identität. Ja, es bestimmt nicht mehr die anderen, wer sie sein soll und dass sie dann okay ist, wenn sie das macht, sondern sie selbst bestimmt, wer sie sein will und sie nimmt sich selber dafür an und damit ist sie frei. Jetzt will ich gleich dazu sagen, da ist natürlich ganz viel dran. Ja, also es ist natürlich in gewisser Weise tatsächlich ein Befreiungsnarrativ. Es ist in gewisser Weise eine tolle Entwicklung, die wir da durchgemacht haben. Und das wissen alle von euch, die vielleicht auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, geredet haben, die wirklich in so einer traditionellen Identität aufgewachsen sind. Das hat ja furchtbare Seiten teilweise. Menschen werden unterdrückt, Menschen werden eingeengt, werden von oben kontrolliert. Es wird alles vorgegeben, teilweise bis zum Partner, den du heiraten sollst und den Job, den du nehmen sollst. Wenn du dem allem immer entsprichst und immer der gute Sohn, die gute Tochter bist, ist es super. Wenn du dem nicht entsprichst, wirst du verachtet. Ja, Autoritätsfiguren nehmen ihre ganze Macht über dich wahr, haben dich komplett im Griff. Das ist nicht das Evangelium, ja, das ist nicht da, wo wir am Schluss landen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, trotzdem zu verstehen, dass unsere Variante, die moderne Identität, eben auch so ein paar ganz schön große Probleme mit sich bringt, die uns daran hindern, eigentlich in unserer Beziehung zu uns selbst aufzublühen. Und das sehen eigentlich auch die allermeisten Denkerinnen und Denker, die sind sich da einig. Und deswegen will ich gerne jetzt noch, bevor wir zum Evangelium kommen, noch ein bisschen anteasern, wo denn jetzt so unsere Probleme sind, wo wir denn stolpern sozusagen. Also zum Ersten. Das erste Problem in dieser modernen Identität ist, dass wenn wir ehrlich sind, ist sie eigentlich nicht eine schöne, einheitliche Sache, sondern sie ist ein riesengroßes Chaos. Ja. Wir behaupten ja immer, dass wenn wir so ganz tief in uns reingraben, dann finden wir, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen und was wir wirklich für gut und richtig erachten. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selber wären, dann würden wir in uns tief drin halt eine Haufenreihe von Widersprüchen finden. Ja, das passt überhaupt alles gar nicht zusammen, was wir da immer so denken und wollen und für wichtig empfinden. Also um das an einem Beispiel festzumachen, ja, vielleicht setzen wir uns so ganz toll für Klimaschutz ein. Wir gehen irgendwie auf Demos, wir posten fröhlich immer wieder über dieses Thema. Wir sagen, das ist uns wichtig, das zeichnet uns aus. Ich bin jemand, der das wirklich auf dem Herzen hat, das ist, wer ich bin. Und dann ist aber eine Freundin nach Italien gezogen vor ein paar Wochen und man will die gerne besuchen und man hat jetzt aber nur das Wochenende und klar könnte man Zug fahren, aber ja, dann kommt man halt irgendwie an und kann dann wieder zurückfahren und außerdem ist eine Geldfrage, also fliegt man halt dann doch mal mit dem Billigflieger darüber, ist nur eine Ausnahme, macht man nur einmal. 2 Monate später ist der nächste Freund, den man irgendwie besuchen will, 4 Wochen später sind die Eltern und man fliegt plötzlich ständig durch die Gegend wieder, aber es ist immer nur eine Ausnahme, es ist immer nur einmalig, wo man sich eigentlich mal eingestehen müsste, das ist, wer ich auch bin offensichtlich. Ja, nicht nur, dass mir das Thema so wichtig ist, sondern dass ich im Zweifelsfall halt dann doch fliege. Eine Ansammlung von Widersprüchen. Ja, man hat dafür heute auch einen Begriff, das nennt sich Patchwork-Identität. Ja, das passt eigentlich nicht zusammen, sind so Flicken, die man halt so zusammenhält. Das bin alles ich, obwohl es eigentlich sich widerspricht. Das Problem dabei ist natürlich nur, dass wir eigentlich damit irgendwann blind werden dafür, wer wir wirklich sind. Wir müssen irgendwann so stark die Augen zudrücken zu einer bestimmten Seite unseres Selbst, dass wir es gar nicht mehr sehen und eigentlich völlig heuchlerisch werden, nur sehen wir es gar nicht. Weil wenn meine Identität darin besteht, dass ich eben einer von den Klimaschützern bin, ja, ein guter Mensch, und ich es aber eigentlich ständig gar nicht lebe, dann muss ich das immer ausblenden. Ich muss immer weg, damit hier meine Identität schön erhalten bleibt. Ja, weil sonst, wer bin ich denn noch, wenn ich merke, ich bin gar nicht so klimaschützend, wie ich eigentlich denke, dass ich bin. Wir werden so ein bisschen blind für uns selbst, weil wir uns irgendwie definieren über was, was wir halt nur zum Teil sind. Oder dann ein zweiter Punkt, der problematisch ist an dieser modernen Identität. Man könnte sagen, sie trennt uns eigentlich voneinander. Sie macht unsere Beziehungen, sie macht unsere Gemeinschaften kaputt. Weil wenn man das jetzt mal konsequent zu Ende denkt und das wirklich so lebt, dass es vor allem darum geht, mir selbst treu zu sein, dass es vor allem darum geht, dass ich das ausleben kann, was für mich wichtig ist, was mir auch Glück und Erfüllung bringt, dann kann ich eigentlich in Beziehungen, in Freundschaften, in Communities immer nur so lange drinbleiben, wie ihr mir was bringt. Ja? Wie ihr mir dabei helft, die Person zu sein, die ich gerne sein will. Und in dem Moment, wo das nicht mehr möglich ist, wo ihr mich nicht mehr unterstützt, in dem Moment muss ich wieder rausgehen aus der Nummer. Und ich glaube, die Herausforderung haben wir zum Beispiel in Beziehungen. Dass man in Beziehung mit jemand ist und plötzlich sieht man seine ganzen dunklen Seiten und dann sagt man, du bringst diese ganzen schlechten Seiten in mir hervor. Ja? Also was ist denn los? Also mit dir kann ich nämlich nicht mehr zusammen sein, weil das ist nicht, wer ich sein will. Also trennen wir uns wieder, weil du mir nicht mehr hilfst, der zu sein, der ich gerne sein will. Und eigentlich ist das sogar noch ein Schritt weiter. Denn wenn wir immer uns selbst versichern müssen, dass wir einer von den Guten sind, dann brauchen wir natürlich auch immer Leute, die nicht so Guten sind. Über die wir uns ein bisschen herabsetzen, auf die wir herabschauen können, wo wir sagen können, ja, zum Glück bin ich nicht so wie die. wie diese, was auch immer, Partyleute hier, Corona-Probleme und diese konservativen, engstirnigen, was auch immer Menschen und diese linksalternativen Freigeister. Ja, zum Glück bin ich nicht so wie die. Das ist immer spalten, das ist immer abgrenzend. Ich muss immer sagen, ihr seid schlecht, ich bin gut, dann kann ich mich besser fühlen. Ein drittes Problem. Ich weiß, es ist jetzt so bam, bam, bam. Aber wir wollen ja zum Ende kommen. Ein drittes Problem. Diese moderne Identität ist viel fragiler, als wir denken. Wir sind uns eigentlich viel instabiler in uns selbst, als wir denken. Und zwar ist das ganz einfach deshalb, weil uns ja so wichtig ist, als heutige Menschen, dass uns niemand bewerten darf. Ja, niemand darf sagen, dass ich gut oder schlecht bin, dass ich was richtig oder falsch mache. Man soll sich ja von niemandes Meinung abhängig machen. Ist sowas, was wir immer wieder hören. Ja, you do you. Mach einfach das, was für dich richtig ist und achte auf dich selbst und liebe dich selbst und was alle anderen denken, das ist ja egal. Nur dass das natürlich in gewisser Weise absurd ist, dieser Ansatz. Weil wir sind als Menschen einfach Beziehungswesen, zutiefst. Wir sind zutiefst darauf angelegt, mit anderen Menschen in Gemeinschaft zu sein. Und das heißt, diese Idee, dass ich durch die Gegend laufe und eigentlich sage, alle anderen denken, ich bin ein Monster, ja, ich mache furchtbare Dinge, aber ich denke, ich bin okay und damit bin ich dann auch okay, ich fühle mich gut damit, das funktioniert nicht. Ja. Keiner von uns wird das durchhalten, wenn alle um dich herum sagen, du bist ein Monster, was für ein furchtbarer Mensch bist du eigentlich und ich sage, nö, ich fühle mich wohl, alles super. Kriegen wir nicht hin. Und jetzt blocken wir aber ständig diese Bestätigung von außen. Ja, niemand darf da eigentlich so wirklich reinreden, was richtig, was falsch ist, ob ich irgendwie gut bin oder nicht. Und aber von innen kriegen wir es auch nicht gefüllt, weil das nicht reicht. Und das heißt, wir haben ständig eigentlich so ein Bestätigungsvakuum, das so in uns drin ist. Etwas, was wir ständig füllen müssen eigentlich, so eine ganz große Leere. Wir sehnen uns eigentlich nach Bestätigung von allem und jedem. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich ertappe mich selber dabei, dass ich dann so unsicher bin, so schnell so unsicher. Das ist nur die leiseste Kritik und ich bin irgendwie völlig am Boden. Da ist irgendwie ein Misserfolg und ich kann nachts nicht schlafen, da erlebe ich irgendwie Ablehnung. Eine Person, die auf der Party mir gesagt hat, wer bist du denn, was willst du denn? Und ich komme irgendwie zwei Stunden nicht klar, ja, es bringt uns komplett aus dem Gleichgewicht. Nur eine Person, die auf Social Media irgendwie auf deinem Profil dir öffentlich widerspricht, und du bist irgendwie zwei Wochen ausgetickt, weil irgendwie jemand gesagt hat, das, was du denkst, ist aber falsch. Ja, wir kommen damit überhaupt nicht klar. Und damit suchen wir eigentlich permanent, ja, wir sind viel bedürftiger eigentlich als Menschen in traditionellen Identitäten. Wir suchen ständig diese Bestätigung von irgendwoher. Und dann machen wir uns abhängig von Arbeit. Der Chef darf alles verlangen, weil wir sagen, ja, ich bin hier erfolgreich, ich bin hier wer und das gebe ich nicht auf, mache ich halt alles klar, damit ich irgendwie mich gut fühlen kann. Dann machen wir uns abhängig von Liebe, von Sex, ja, weil wir uns irgendwie dann gut fühlen, wenn diese Person mich doch liebt, wenn diese Person sagt, oh, du bist toll, ja, ich will dich irgendwie, dann können wir uns gut fühlen. Wie das ein Zeitartikel mal so schön in einem Satz auf den Punkt gebracht hat, da hieß es, wir schauen uns beim Liebesspiel eigentlich immer selber über die Schulter und sagen uns, ah, lieber Mensch, du hast gerade Sex, das heißt, du musst okay sein. Ja. Wir sind ein Marketingtraum, mit unserer großen Unsicherheit. Ja, alles, was uns irgendwie hilft, damit wir uns besser fühlen, das kaufen wir sofort. Also irgendwie, ob es die neuen Kleider sind, ob es das neue Handy ist. Man muss uns ja eigentlich, naja, bis vor ein paar Jahren musste man uns nur zeigen, die coolen, die hippen Leute benutzen das. Und schon haben sich's alle gekauft. Ja, ein iPhone, jetzt bin ich auch jemand. Ich habe nämlich ein iPhone, ich gehöre zu den coolen Leuten. Während man uns heute, würde ich sagen, einfach nur sagen muss, wenn du das unterstützt, wenn du mich unterstützt, wenn du mein Produkt kaufst, dann tust du was für soziale Gerechtigkeit. Dann tust du was für die Umwelt. Ja, du bist ein bisschen woke einfach. Und schon kaufen wir alles. Ja. Wir zahlen gerne mal die 3 Euro extra, weil wir haben Panda gerettet. Können uns richtig gut fühlen, dass wir das, was auch immer, gerade gekauft haben. Wir sind ein Marketingtraum. Ja, man kann uns eigentlich alles verkaufen, wenn es uns hilft dabei, irgendwie uns gut fühlen zu können, jemand zu sein. Und das heißt zum Abschluss, als vierte Konsequenz, in dieser modernen Identität sind wir extrem einsam. Wir sind eigentlich extrem einsam. Großbritannien hat vor ein paar Jahren die Minister of Loneliness etabliert, ja, also einen Minister, der nur sich um das Thema Einsamkeit in dem Land kümmert, weil einfach das so ein großes Problem sind. Menschen sind zutiefst einsam. Und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen. Ja, wenn ich ständig mich eigentlich selbst beweisen muss, wenn es mir ganz wichtig ist, was du über mich denkst, dann werde ich mich nie so wirklich öffnen können. Ich kann eigentlich keine wirklichen Freundschaften bauen. Ich muss immer ein bisschen Fassade zeigen. Aber hinter dieser Fassade bleibe ich eben immer allein. Ich kann mich nicht verletzlich machen. Ich kann dich nicht wirklich reinschauen lassen, weil was, wenn du mich ablehnst? Ich sage das mir egal, aber es geht mir richtig, richtig, richtig tief rein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unsere Situation. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Abschlussgedanken. Was hat das jetzt mit dem Evangelium zu tun, mit dem Text zu tun? Und wenn ihr letzten Sonntag schon da wart, dann habt ihr wahrscheinlich die Parallele längst gezogen. Wir haben nämlich den gleichen Text schon mal angeschaut letzten Sonntag und uns ausführlich darüber unterhalten. Diese zwei Wege, traditionelle Identität und moderne Identität, sind eigentlich genau diese zwei Brüder, von denen Jesus hier erzählt. Der Ausbrecher und der Moralist. Es sind zwei Arten, eine Identität zu bekommen, mir irgendwie selbst sagen zu können, ich bin okay, ich bin gut, ich bin geliebt. Das eine ist, indem man sich eben ganz stark anstrengt, ein guter Mensch ist, den Eltern gehorsam ist, Gott gehorsam ist, was auch immer, und das wird dann die Identität. Oder das andere, indem man einfach nur nach innen schaut und sagt, was in mir drinsteckt, das lebe ich aus. Und wenn ich das ausleben kann, dann bin ich okay, dann kann ich mich annehmen. Ja, ich bin einfach ganz authentisch, der jüngere Bruder. Und ich finde, was diese Geschichte jetzt so schön herausarbeitet, ist, dass das Evangelium keins von diesen beiden Optionen ist. Das, was Gott für uns hat, ist keins von diesen beiden Optionen. Sondern es ist das, was der jüngere Bruder eigentlich am Ende hat, was er am Ende erlebt. Denn gibt es für diesen jüngeren Bruder am Ende noch einen Standard, also eine Art, wie er leben soll? Hat der Vater eigentlich eine Vorstellung, einen Traum, wie er sein Leben gestalten soll? Ja, absolut. Ja. Also es bricht dem Vater ja das Herz, als der jüngere Sohn geht. Das ist dem Vater nicht egal, das bricht ihm das Herz, das tut ihm weh. Es gibt da schon eine Vorstellung, wie der jüngere Sohn leben soll, aber hängt sein Geliebtsein, sein Angenommensein, dieses, dass er wertvoll ist in den Augen des Vaters, hängt das davon ab, ob er das umsetzt oder nicht? Offensichtlich zu keiner Zeit. Nie. Auch als er ganz weit entfernt ist, liebt ihn sein Vater ganz genauso, wie als er dann zurückkommt. Dieses Geliebtsein ist immer da. Diese Liebe, die Zuwendung, die Bestätigung des Vaters ist ungebrochen. Die hat er einfach immer. Das heißt, diese Evangeliumsidentität ist was ganz anderes als unsere beiden Wege, weil sie ein Geschenk ist. Wir bekommen die einfach. Gott liebt uns einfach genauso, wie wir sind. Wir müssen uns das nicht verdienen, wie wir es in beiden anderen immer wieder machen müssen. Ja, in der traditionellen Identität musst du das immer wieder per Leistung verdienen, dass du angenommen bist. Du musst halt immer wieder treu sein, immer wieder das Richtige tun, dann bist du okay. In unserer modernen Identität musst du immer wieder deine eigenen Ansprüche erfüllen. Du musst schön genug sein, du musst populär genug sein, du musst irgendwie das alles erreichen und dann bist du okay. Jesus sagt, bei Gott ist es anders. Unser Wert, unser Geliebtsein ist nicht an unsere Leistung gekoppelt, sondern sie wird uns geschenkt. Jesus ist sogar am Kreuz dafür gestorben, damit wir das glauben können. Ja, um all die Fehler auch aufzuwiegen, wenn wir es so wollen. Ja, um uns wirklich zu sagen, du bist rundum angenommen, es ist alles okay. Und das heißt, fallst du immer wieder durch für dich selbst, weil du den Status deiner Eltern nicht schaffst und du merkst, deine Eltern sind wieder kritisch und das trifft dich zutiefst und du merkst, du hängst da drin oder deine Religion macht dich kaputt und das hängt dir drin. Die Evangeliumsantwort ist, Gott liebt dich. Who cares, was deine Eltern sagen? Who cares, ob du das Gebot gehalten hast oder nicht? Gottes Liebe steht. Und wenn du bei dir selber immer wieder durchfallst, weil du halt doch nicht so erfolgreich bist, wie du sein willst oder doch nicht so, was auch immer das und jenes erreichst, was du denkst, was doch wichtig ist für dich, gibt es diesen großartigen Vers in 1. Johannes 5, wo es heißt, wenn uns unser Herz verdammt, dann ist Gott noch mal größer als unser Herz. Ja, er nimmt uns trotzdem an. Das heißt, was du selbst über dich denkst, who cares? Ja, ist so ein bisschen egal, dann bist du halt nicht so toll, wie du dachtest. Gott liebt dich, findet dich großartig. Das steht, das lässt sich nicht ändern. Im Evangelium sind wir wertvoll, wir sind geliebt, wir sind angenommen. und können von da aus dann uns schon damit beschäftigen, was Gottes Idee von unserem Leben ist und was ein gutes Leben sein könnte. Aber unser Wert hängt nie daran. Ist völlig egal in gewisser Weise, ob wir es umsetzen oder nicht. Und ich glaube, darin steckt so viel Heilung. Für all dem, was wir so nachjagen die ganze Zeit, für ein bisschen mehr Freiheit von unseren Erfolgen, mit unseren Fehlern, dass wir so diese Red Race nicht mehr mitmachen müssen die ganze Zeit. Und ich glaube, es bringt aber auch ganz viel Heilung in diese anderen Themen, womit wir uns die nächsten zwei Wochen dann beschäftigen werden, die Beziehung zu anderen, die Beziehung zur Welt. Und das werden wir uns die nächsten Wochen weiter anschauen. Ein letzter Satz. Wenn ihr heute hier sitzt und auch entmutigt seid, weil ihr denkt, naja, also das ist mir jetzt schon klar, dass das Evangelium ist, ich kämpfe trotzdem an den gleichen Stellen wie vor 5 Jahren, habe den Eindruck, dass das wirkt irgendwie nicht, dann will ich euch ermutigen. Ich habe, einer dieser Vorträge war von einem Pastor, der inzwischen irgendwie, keine Ahnung, 70 ist, und er meinte, in 5 Jahren Pastoral hat er nicht gemerkt, wie ihn das verändert, in 10 Jahren hat er nicht gemerkt, wie es ihn verändert. Am Ende seines Lebens muss er sagen, das hat ihn mega krass verändert. Es hat ihm so viel Halt gegeben und so viel Freiheit. Das ist nicht was, was ich von heute auf morgen erlebe und vielleicht auch nicht im Unterschied von einem Tag auf den nächsten. Und trotzdem sagt er, ist eine riesige Kraft darin, eine riesige Freiheit, die wir erleben können, in die wir reinwachsen müssen. Das mehr zu verstehen, daraus mehr zu leben. Das ist unser Traum als Projektkirche, dass wir aufblühen in unserer Beziehung zu uns selbst. Amen.